HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist André Stern zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben. Das ist das Wichtigste für ein Kind, sagt er. Und André Stern war selbst ein solches Kind. Frei von Leistungs- und Zeitdruck konnte sich der Franzose in seinem eigenen Rhythmus entwickeln und seine Talente entfalten. Der zweifache Vater arbeitet als Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister und Autor und spricht 6 Sprachen. Zur Schule ging er nie. Herzlich willkommen, André Stern.
Guten Tag, hallo.
Herr Stern, warum sind Sie nie zur Schule gegangen?
Auch weil meine Eltern das vor unserer Geburt schon entschieden hatten. Und zwar nicht, weil sie sich gegen Schule entscheiden wollten, sondern vielmehr, weil sie sich für etwas entscheiden mussten. Sie konnten gar nicht mehr anders, weil sie gewisse Überzeugungen gewonnen hatten, indem sie Kindern zugeschaut hatten. Und so war es für sie undenkbar. Und zwar nicht, weil sie schlechte Erfahrungen gesammelt hätten als Kind in der Schule. Sie waren beide gute Schüler. Aber um nur ein Beispiel zu nennen, wir sind die einzige Spezies, die ihre Kinder weckt.
Ja,
und das war für meine Eltern undenkbar. Also mussten sie eine Reihe von Entscheidungen treffen, damit sie ihre Kinder nicht wecken. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die sie dazu geführt haben, uns nicht zur Schule zu schicken.
Ja, und man muss dazu sagen, in Frankreich besteht ja auch keine Schulpflicht. Insofern geht das da auch. Handhaben Sie es mit Ihren eigenen Kindern genauso? Gehen die auch nicht zur Schule?
Meine Frau und ich waren uns da auch sehr im Klaren vor der Geburt unserer Söhne, dass sie nicht in die Schule geschickt werden, dass wir sie nicht zur Schule schicken. Wir ersetzen aber nicht ein Dogma durch ein Dogma. Alles gesagt, so wie ich es jederzeit hätte tun können, können meine Söhne irgendwann sagen, ich möchte zur Schule gehen.
Okay, das steht Ihnen also frei. Herr Stern, Sie haben schon ein paar Bestseller geschrieben, unter anderem einer, in dem es um dieses Thema ging, Ich ging nie zur Schule. Heute haben Sie Ihr Buch dabei, Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben. Ist es wirklich so einfach?
Es ist wirklich so einfach. Spielen ist das Erste, was ein Kind tut, sobald man es in Ruhe lässt. Das haben wir alle beobachtet, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass ein Kind, wenn man es nicht unterbrechen würde, auch immer weiter spielen würde, ununterbrochen, ein Leben lang. Nur etwas wissen wir nicht, was entsteht, wenn man das Kind eben dabei nicht unterbricht. Wir wissen das nicht. Ich hatte das Glück, das zu erleben. Und das ist wirklich so einfach. Inzwischen habe ich das Glück, mit Wissenschaftlern zu arbeiten, mit dem Hirnforscher Gerald Hüther. Und alle sagen uns neuerdings, dass wir nicht zufällig ausgestattet sind mit dieser Veranlagung, mit diesem Hang, mit diesem Drang zum Spielen. Das ist nämlich das beste Werkzeug zum Lernen, das es je gegeben hat. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass es nicht darum geht zu sagen, lasst uns ein Leben lang Kinder bleiben und wie Kinder spielen, sondern es geht darum, das Spiel ernst zu nehmen, weil es sich herausstellt, dass im Spiel das Kind genau all die Eigenschaften, die Qualitäten zeigt, besitzt, lebt, die wir uns eigentlich als Erwachsene wünschen. Ausdauer, Fähigkeit, sich zu konzentrieren, eigene Grenzen zu überwinden, Ernsthaftigkeit, Konzentrationsfähigkeit, das haben alle Kinder im Spiel und das könnten wir als Erwachsene sehr gut gebrauchen.
Das heißt, Spiel im Sinne von spontaner Begeisterung und infolgedessen auch Fokussierung, Konzentration und was dabei herauskommt, wäre dann ein Lerneffekt en passant.
Ja, weil das Lernen, so stellt sich heraus, das Lernen ist sonst nichts als die Nebenwirkung des Spieles. Und das ist auch sehr schön so, weil somit gibt es das Lernen als Akt, als Tätigkeit nicht mehr. Auswendig lernen wäre sogar ein Beruf, den man ausübt von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Auswendig lernen wäre das. Aber Lernen an sich ist nur die Ansammlung oder besser gesagt so die Ablage dessen, was übrig bleibt, wenn wir spielen. Mhm.
Ja, das ist ein großes Thema. In Ihrem Buch schreiben Sie sogar, Herr Stern, ein Kind beim Spielen zu unterbrechen ist Gewalt. Wie meinen Sie das?
Also da muss ich ein wenig über das verletzte Kind erzählen. Wir haben alle in uns ein verletztes Kind. Das Kind, dem eines Tages gesagt worden ist, Kind, so wie du bist, genügst du nicht. Mhm. Das beginnt so früh. mit der gut gemeinten Frage, die alle junge Eltern einmal hören, nämlich, schläft das Kind durch? Und die ist so harmlos scheinbar, aber die ist nicht harmlos, weil dann die Eltern ihm das Gefühl geben, also ohne es zu wollen eigentlich, Kind, ich hätte dich lieber, also mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Das bedeutet, dass schon in den ersten Tagen das Kind das Gefühl vermittelt bekommt, ich muss mich verändern, ich muss ein anderer werden. So wie ich bin, bin ich nicht okay. Ich wäre okay, wenn ich dem entspreche, was man von mir erwartet. Also muss ich werden. Und ab dem Moment, wo man diesem Kind das Gefühl gibt, dass es werden muss, hat es keine Zeit mehr zu sein. Und das passiert uns allen und das hört ein Leben lang nicht mehr auf. Und wir tragen dieses verletzte Kind in uns. Und dieses verletzte Kind bestimmt, mit welchen Augen wir uns sehen, heute noch. Niemand denkt, ich bin eine Banause in Mathe. Das ist nur der Blick der anderen. Und da bestimmt nicht nur, wie wir uns heute fühlen, da bestimmt auch, wie wir der Kindheit begegnen im Allgemeinen. Und das Kind, das spielt nicht. Das ist sein Spiel. Und wenn wir dem Kind eines Morgens begegnen und dem Kind sagen, du musst jetzt aufhören zu spielen, um zu lernen. Erstens kann das Kind das nicht verstehen, weil es Spielen und Lernen logischerweise nicht voneinander unterscheiden kann. Aber dann bekommt es diese fatale Botschaft. Ja. Und deshalb ist sie so gewaltvoll. Ja. Kind, ich nehme dein Spiel nicht ernst. Und da du dein Spiel bist, nehme ich dich nicht ernst.
So sieht es dann das Kind und der Erwachsene bringt es dann zur Meisterschaft. Im Werden, wie Sie sagen, und nicht im Sein.
Ja, weil man uns die ganze Zeit das sagt, auch als Erwachsene sagt man uns immer, dass wir, so wie wir sind, nicht in Ordnung sind, dass wir uns verändern müssen. Und das heißt, dass wir immer werden müssen. Man sagt uns schon immer, dass wir Fortschritte machen müssen. Und Fortschritte machen müssen bedeutet, ich habe den Blick gerichtet auf das Werden und habe dabei keine Zeit mehr zu sein.
Ein Ziel, den Blick auf das Ziel gerichtet.
Ja, Kinder wollen eben größer werden, weil sie das Gefühl haben, wenn ich größer bin, bin ich freier, darf ich mehr, ich darf im Moment einiges nicht. Und dann bekommt das Kind auch das Gefühl, ich muss werden, ich muss älter werden, ich muss schnellstmöglich aus diesem Status heraus, weil im jetzigen Status bin ich eben minderwertig.
Ja, ist das nicht auch das Wesen des Wachsens oder des Sich-Entwickelns, dass man auch irgendwo hin will, mal so sein will wie jemand oder ja, eine bestimmte Tätigkeit, die jetzt noch nicht so klappt, dass die irgendwann gelingt?
Doch, bestimmt, das ist genau, was das Kind tut, wenn es spielt. Und die Kinder haben dabei eine Freiheit, die wir nur noch in unseren Träumen haben. Weil das Kind kann in seinem Spiel eben unmittelbar sein und werden, was es möchte. Und der beste Weg dahin ist eben das freie Spiel, nicht das, was wir Erwachsene unter Spielen verstehen. Natürlich, da gibt es einen sehr großen Unterschied, wenn man einen Erwachsenen fragt, warum er spielt, wird er sagen, damit ich meinen Alltag quasi vergesse. Und dann, distanzieren, nicht wahr? Ich möchte mich trennen von meinem Alltag. Und das Kind möchte spielen und spielt, um sich mit der Welt und mit dem Alltag eben zu verbinden. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
Ja, Herr Stern, in Ihrem Buch Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben, da ist ein Kind auf dem Titelbild zu sehen, das ganz in sich selbst versunken spielt und sich nur noch in dieser Welt zu befinden scheint. Sind Sie das?
Nein, das ist Antonin, mein erstgeborener Sohn.
Ja, da schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass wir alle als Potenzialbomben zur Welt kommen. Das ist ja schon ein starker Ausdruck. Und nach verliert sich das im Leben. Und Sie glauben, dass das auch mit der Schule zusammenhängt. Jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, denn Sie sind ja nie zur Schule gegangen.
Ja, ich bin kein Schulkritiker, ich bin auch kein Systemkritiker, das überlasse ich anderen. Ich begnüge mich damit zu sagen, wie es sein könnte oder wie es ist oder wie es gewesen ist. Und wir kommen auf die Welt als Potenzialbomben und das ist sehr schön, dass man das heutzutage weiß, weil das erlaubt uns unseren Blick auf das Kind zu verändern. Das Kind ist nicht ein unfertiges Wesen. Die Kinder sind die Hüter unserer Potenziale. Kinder können alles werden, können alles lernen, alles werden. Aber diese Potenziale, die unbegrenzten Potenziale, die wir haben, die genetischen Programme wissen nicht, wo und wann wir geboren werden. Also statten sie uns aus mit einem Device, mit einem Apparat, der fähig ist, sich allem anzupassen. Und dieser Apparat sind wir. Aber eben in unserer Welt brauchen wir ja nur wenige dieser Potenziale. Wir sprechen nur einige an und die entwickeln sich und die anderen gehen ein. Im Urwald ist es unentbehrlich, dass man zwischen ganz vielen Nuancen von Grün unterscheiden kann. Hier nicht so sehr. Also gehen diese Potenziale ein und das ist nicht weiter schlimm, aber wir verbluten in den ersten Monaten unseres Lebens und am Ende bleibt nur noch der Schatten dessen, was wir hätten werden können. Und das sind wir.
Ja.
Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir einen neuen Blick, weil das Kind, so stellt sich heraus, ist Hüter unserer Potenziale.
Ja, wenn Sie jetzt sagen, dass wir alle als Potenzialbomben zur Welt kommen und auch wohl andere, auch Wissenschaftler oder Bildungsgurus das so sehen, dann werden jetzt einige Eltern denken, oh, wie kann ich denn am besten diese Potenziale des Kindes entwickeln und fördern? Was muss ich dem Kind anbieten? Was kann ich dazu tun, damit bloß möglichst viele dieser Potenziale zur Entfaltung kommen? Wie soll das gehen?
Ja, das ist fatal. Sobald wir tun müssen, dann ist jegliche Natürlichkeit vorbei und dann gehen wir immer wieder von uns aus und das war schon immer fatal. Wir gehen von unseren Ideen, Erwartungen, Ängsten, Befürchtungen, Erfahrungen, ob sie gut oder schlecht sind, aus und vergessen dabei, vom Kind auszugehen. Wenn wir aber vom Kind ausgehen, dann sehen wir, es ist eigentlich ganz leicht, das Kind das braucht.
Das heißt, das Kind weiß schon selbst, für was es sich interessiert und womit es sich am liebsten beschäftigt.
Ja, das weiß ich schon sehr, sehr früh. Ich beobachte Benjamin, der 7 Monate alt ist und jetzt schon sehr genau weiß. Man muss nur kleine Kinder eben ansehen. Und das sieht man gleich. Sie wissen, sie gehen hin, sie gehen in die weite Welt hinaus. Sie brauchen Tapetenwechsel die ganze Zeit, weil sie eben erkunden und sehen wollen. Und wir brauchen nur ihnen keine Steine in den Weg legen.
Ja, Benjamin ist 7 Monate alt. Wie alt ist Antonin?
Er wird bald 7 Jahre alt.
Doch einige Jahre dazwischen. Ja, das heißt aber dann in der Konsequenz, Herr Stern, Eltern sollten lieber lassen als machen.
Ja, lieber eben nicht vergessen, dass sie Vorbilder sind. Wir wollen alle Kinder, die eines Tages glückliche Erwachsene sind, sind dabei aber so bemüht, dass wir es vergessen, was so grundlegend ist, dass es so naiv ist, dass ich es gar nicht auszusprechen wage. Aber wir vergessen vor lauter Eifer, dass unsere Kinder eines Tages eben glückliche Erwachsene sind. Wir vergessen ihnen vorzuleben, was glückliche Erwachsene sind. Und
tja,
ich glaube, das würde genügen.
Dann sprechen wir mal in der nächsten Runde darüber, was glückliche Erwachsene sind und wie sie das ihren Kindern vorleben können. Sie haben sich auch 3 Musiken ausgesucht für diese Sendung Doppelkopf, Herr Stern. Und zwar zunächst den ersten Satz, das Adagio aus dem Streichoktett B-Dur von Max Bruch mit dem Ensemble Ulf Völscher. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Max Bruch ist der letzte Komponist, den ich kennengelernt habe in letzter Zeit. Und ich frage mich bis heute, wieso habe ich vorher nicht von Max Bruch gehört gehabt oder wieso habe ich überhört? Man kennt so ein Violinkonzert. Und das ist im Moment ein Stück, das zu denjenigen gehört, die mich am meisten, am tiefsten berühren.
Das war der erste Satz, das Adagio aus dem Streichoktett B-Dur von Max Bruch mit dem Ensemble Ulf Völscher. Unser heutiger Doppelkopfgast André Stern hat sich das gewünscht. Er ist ein gefragter Referent, der sich international an der Seite von Akteuren einer alternativen Bildungslandschaft engagiert. Er hat sein Buch mitgebracht, Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben. Wäre das, Herr Stern, auch ein Patentrezept für Schüler ohne Schulabschluss, von denen es ja einige, zumindest in Deutschland, geben soll?
Es gibt kein Patentrezept. Wenn jemand sagt, ich habe eine Lösung für Sie und wenn Sie danach handeln oder leben, dann werden Sie glücklich und werden glückliche Kinder haben. Da habe ich nur einen Rat.
Ja.
Ergreifen Sie die Flucht. Sowas kann es ja nicht geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns versöhnen mit dem vorher erwähnten verletzten Kind. Und das ist relativ leicht. Das fängt damit an, dass wir dem Kind neu begegnen. Und zwar mit Vertrauen. Vertrauen in diese Potenziale, die das Kind mitbringt, in diese Veranlagungen, eben Veranlagung zum Spielen, dieser angeborenen Begeisterung, die die Hirnforschung als Hirndünger bezeichnet und so weiter. Und wenn wir dem Kind mit Vertrauen begegnen, dann stellt sich heraus, dass das erstens relativ leicht geht, man braucht sich nicht sehr abzumühen, und dann kommt vom Kind genauso viel Vertrauen zurück und dann kommt das Kind und packt das verletzte Kind in einem bei der Hand und nimmt es mit in eine neue Welt, wo die Versöhnung beginnen kann. Und wenn diese Versöhnung beginnt, da kann man dem Kind sagen, dem Kind und somit dem eigenen auch in sich selbst tragenden, kann man sagen, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist und weil du das tust, was du tust. Du musst dich nicht verändern, du musst kein anderer werden. Und ab dem Moment, wo wir das tun, versöhnen wir uns mit dem Kind und dann kann das Kind wieder sofort, das ist unsere Neigung, sofort dort andocken, wo die Potenziale alle stecken. Und dann würden wir, so wie das Ken Robinson beschreibt, er nennt das in seinem Element zu sein, dann würden wir sehr schnell entdecken, was uns entspricht, was uns macht, was uns bewegt. Das bedingt aber, dass wir uns befreien von den bescheuerten Hierarchien, die es gibt in unserer Welt zwischen den Berufen und den Fächern. Weil vielleicht sind sie sehr gut in einem Bereich, der nicht anerkannt wird, und somit wagt man es gar nicht, sich dafür zu begeistern. Dabei wäre man genial, weil man, sobald man in seinem Element ist, genial wird. Und das hat jedes Kind. Und das Kind lebt in diesen Eigenschaften, lebt in diesem Zustand und urteilt nicht und bewertet nicht und begeistert sich genauso sehr für den Müllmann wie für den Astronauten, für Stricken wie für Mathe und ist dabei eben so frei zu sein.
Das wäre Ihrer Meinung nach der Schlüssel für erfolgreiches Lernen, Herr Stern. Mir fällt eben ein, weil Sie von Versöhnung mit dem Kind sprachen, das Kind, das auch bedingungslos akzeptiert wird, weil es eben so ist, wie es ist, wäre das ganz nebenbei auch eine Versöhnung mit sich selbst, eine Versöhnung des Erwachsenen mit sich selbst, mit dem Kind in sich.
Unbedingt, das ist der einzige Weg dahin. Und eben, wie vorher erwähnt, der wäre viel leichter, als man denkt. Es ist nicht so, dass man sehr lange an sich selbst arbeiten müsste und erst dann dem Kind neu begegnen könnte. Nein, es ist so leicht, dem Kind neu zu begegnen, und das bewirkt eben, dass man sich mit sich selbst versöhnt. Das liegt auf der Hand, weil das Kind ja auch nie urteilt, weil das Kind nie denkt, ich bin gut oder schlecht oder ich bin besser als ein anderer oder ich habe Nachteile und der andere hat Vorteile oder das Gegenteil. Das Kind denkt immer, fühlt immer, ich bin die richtige Person am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Und der Gegenüber ist auch die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist frei von jeglichen Formen von Werten.
Ja, und es hätte dann, ja, so wie die Fachleute sagen, die sogenannte intrinsische Motivation in sich. Das heißt, es müsste nicht motiviert werden von Eltern, von Lehrern, von irgendeinem Erwachsenen und später schon gar nicht vom Chef. Viele sagen ja auch, man kann jemand anderes gar nicht motivieren, höchstens demotivieren. Die Motivation muss aus dem Menschen selbst herauskommen. So ein Kind, das Sie beschreiben, hätte ja damit überhaupt keine Probleme.
Nee, weil es gibt so Qualitäten, die die Kinder eben im Spiel, beim Spielen entwickeln. Das wäre eben diese Zielstrebigkeit. Kinder überwinden Grenzen, überwinden sich selbst, wenn sie im Spiel sind. Sie tun Dinge, die sie niemals tun würden, wenn wir es ihnen befehlen würden, weil das zu schwierig wäre. Ich beschreibe im Buch etwas Lustiges, das uns passiert ist. Antonin hat meiner Frau Pauline all die Plüschtiere gebracht, und das ist ein langer Weg.
Ja. Mit dem Anhänger, Laster.
Ja, und so weiter. Und dann sagt er am Ende des Spiels, und da hat er gar nicht bemerkt, wie viel Mühe das kostet, wie viel Arbeit das ist, und die Treppe und die Tiere und so. Und Stück für Stück. Und am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, hat meine Frau gesagt, jetzt räumen wir die Plüschtiere auf. Und dann sagt er, oh, aber Mama, das wäre doch viel zu viel Arbeit. Dann ist er aufgewacht aus dem Spiel. Es ist nicht so, dass er bequem ist und dass er möchte, dass die anderen die Arbeit erledigen. Nein, er ist plötzlich nicht mehr im Feuer des Gefechts und merkt plötzlich, Mensch, das wäre jetzt ganz viel Arbeit. Und das zeigt uns was ganz Interessantes. Das Kind ist zu dieser Arbeit fähig, solange es eben in seinem Spiel ist. Mhm. Und eben, es ist nicht nur diese Zielstrebigkeit und diese Fähigkeit, sich selbst zu überwinden und Grenzen zu überschreiten. Es gibt auch diese unheimliche Konzentration, die Kinder haben, wenn sie spielen. Es gibt auch diese unglaubliche Ausdauer. Sie sind fähig, dasselbe Spiel unendlich zu spielen. Sie sind fähig, dieselbe Geschichte eine Million Mal zu hören. Sie sind so kreativ und sie sind so frei. Und das sind alle Qualitäten, die wir in unseren Erwachsenen sehen wollen. Und das ist eigenartig. Wir reißen wirklich die Kinder aus dieser Welt, in der sie eben diese Qualitäten haben und entwickeln würden. Wir reißen sie da aus dieser Welt heraus, um sie vorzubereiten auf eine Welt, wo sie später diese Qualitäten haben sollten. Ja. Und so wie ich es beobachte, weil ich ja da draußen stehe mit meiner eigenen Biografie, die kein persönliches Verdienst ist und wofür ich nichts kann und da dankbar bin, das ist von meinem Sichtpunkt aus betrachtet sehr absurd.
Tja, ich wollte gerade sagen, Sie selbst sind ja genauso aufgewachsen, fern von Leistungsstress, von Erwartungen, von Lernerwartungen. Sie haben auch keine geschlechtsspezifische Erziehung genossen, sinngemäß, dass Sie jetzt nur mit sogenanntem Jungenspielzeug gespielt hätten oder ähnliches. Sie haben auch mit Puppen gespielt, haben gestrickt. Sie sind weder mit Rassismus aufgewachsen, noch mit anderen Feindseligkeiten, waren immer von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Geschlechts, Alter und auch sozialer und ethnischer Herkunft umgeben, von denen Sie gelernt haben. Ja, das erinnert mich ein bisschen so oft an das Aufwachsen in einem Dorf früher, wo die Kinder so von Haus zu Haus gegangen sind und überall mal da, wo es ihnen gefallen hat, geblieben sind eine Zeit lang.
Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, damit ein Kind groß wird, braucht es ein ganzes Dorf. Aber ich gehe etwas weiter, weil ich denke, dass das Dorf selbst eine Grenze ist, also eine Begrenzung, eine Einengung ist. Das Element des Kindes ist die Welt und die liegt uns zu Füßen. Und das Kind ist für das gemacht. Ich merke es bei Benjamin, der ist mein zweitgeborener Sohn. Er gibt schon die Meldung, ich will jetzt was anderes sehen. Das ist eigenartig. Man versteht es nicht sofort. Eigentlich sollte alles gut sein, nicht wahr? Also gestillt, Windel trocken und so, alles gut. Ausgeschlagen, alles gut. Und er zeigt, dass er was will. Und plötzlich fällt es mir auf, er möchte hinaus. Ja. Wir waren zu lange in diesem Raum. Er will was anderes sehen. Und dann geht man einfach spazieren. Und er saugt die Welt in sich hinein, die ganze Welt, und fühlt sich verbunden mit der ganzen Welt und fühlt sich eben verbunden, zugehörig fühlt er sich, fühlt sich das Kind, das fühlt, und das identifiziert sich nicht mit einer Gattung, sondern mit dem Ganzen, mit dem Ganzen. Ich merke, Kinder kennen auch keinen Spezizismus. Spezizismus ist eine Form von Ismus, nicht wahr, was die Spezien betrifft, und das Kind hat das nicht. Das fühlt sich verbunden mit Tieren, das fühlt sich verbunden mit allem.
Auch mit
und
Pflanzen.
Fühlt sich zugehörig. Auch mit Pflanzen und fühlt sich zugehörig. Sieht die Welt und denkt, ich bin Teil davon. Und darin bin ich der Richtige, um die richtige Zeit am richtigen Ort.
Ja, trägt die Welt quasi immer mit sich herum und hat auch die Kraft der ganzen Welt. Das habe ich mal gehört von meiner Tochter, als sie noch ganz klein war. Ich habe die Kraft der ganzen
das
Welt.
Ist, wirklich?
Ja.
Oh, das ist ein wunderbarer Satz. Das ist es, genau.
Ja, das ich
ist
auch.
Und das ist auch so. Das Kind passt sich der Welt an und passt die Welt sich selbst an. Und das ist eine der Säulen der Salutogenese, Antonovsky. Wie wird man gesund? In dem drei Säulen da vorhanden sind: die Verstehbarkeit der Welt, die Gestaltbarkeit der Welt und die Sinnhaftigkeit. Das erlaubt die große Plastizität unseres Seins, also körperlich sowie seelisch brauchen wir diese Säulen, um uns zu erholen von all den Verletzungen des Alltags. Und das ist genau, was das Kind tut. Das ist genau, was das Kind tut, weil es eben die Kraft der Welt hat und der Welt eben Kraft gibt. Das ist dieses Gefühl, dass es eben eine Gestaltbarkeit gibt.
André Stern ist kein Kind mehr, auch wenn er Sohn seines Vaters Arno ist. Sie sind 45 Jahre alt, Herr Stern, Ihr Vater ist 92. Er leitet in Paris seit 60 Jahren den sogenannten Malort. Dort können Kinder und Erwachsene jenseits von Bewertungen malen, wie sie wollen. Also das, was Sie eben ansprachen, es geht da nicht um Leistung, um ein Ziel, um ein Ergebnis, sondern um das Tun, um das Sein. Und Sie leiten außerdem auch sein Labor zur Beobachtung und Erhaltung der spontanen Veranlagungen des Kindes. Was passiert dort?
Ich versuche, indem ich unterwegs bin seit vielen Jahren, begegne ich vielen, vielen Menschen, die darüber nachdenken, schreiben, die das studieren, was alles das Kind oder der Mensch mit sich auf die Welt bringt. Und ich versammle all das und all diese Menschen und all diese Menschen, die jetzt unterwegs sind für eine neue Haltung dem Kind gegenüber, in diesem Institut.
Und da geben Sie auch Seminare, halten Vorträge oder ähnliches?
Dort finden die Ausbildungen meines Vaters statt, dort findet die Forschung statt, dort finden viele Begegnungen statt und das wird sich alles sehr entwickeln.
Sie arbeiten, Herr Stern, als Musiker, Gitarrist genau genommen, haben auch Gitarrenbaumeister gelernt. Sie komponieren Musik und schreiben Bücher, sind also Autor. Das sind ja alles Berufe zusammengenommen, in denen sich Hirn, Hand und Herz vereinigen. Ist das auch so eine spontane Veranlagung des Kindes, dass es mit allen seinen Sinnen, mit allem dem, was ihm zur Verfügung steht, sich ausprobieren will und was bewirken will?
Freilich. Das ist wie das Spielen.
Ja. Warum ist das bei Ihnen so gut gelaufen oder besser gelaufen als bei anderen? Sie erlebten ja sogar, steht in Ihrem Buch, Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben. Sie erlebten ja sogar Ihre Pubertät als sehr schöne, berauschende Zeit. Das ist ja normalerweise genau das Gegenteil. Wie kommt es, dass es bei Ihnen so war?
Weil eben die Haltung von Anfang an eben eine andere war und weil man von mir nichts erwartet hat. Und weil ich zum Beispiel, was die Pubertät betrifft, ich musste nicht eine Freiheit erst erringen, die ich schon immer hatte. Ich musste nicht kämpfen, um Verantwortung tragen zu können. Ich musste nicht kämpfen, um wahrgenommen zu werden. Ich musste nicht kämpfen, um
Ernst genommen zu werden.
Es war alles schon da. Also gab es all diese Dreh- und Angelpunkte nicht, die die Gesellschaft erwartet. Und es läuft auch ein gewisses Programm, nicht wahr, ab und bei mir nicht. Und so war ich auch frei davon.
Ja, Sie schreiben auch, dass auch die sogenannte Abnabelung in der Pubertät und auch später als Erwachsener gar kein Thema für Sie war. Ich weiß, wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen, dass Sie sogar lange Zeit, oder vielleicht ist es auch immer noch so, mit Ihren Eltern in einer Wohnung bzw. in einem Haus gelebt haben.
Ja, das ist weiter so. Wir haben eine kleine Wohnung in Paris, wo meine Frau, meine Kinder und ich wohnen. Und das ist im gleichen Haus wie die Wohnung meiner Eltern. Und wir leben eigentlich auf dem Land und haben ein kleines Haus gegenüber des großen Hauses meiner Eltern. Ja, das ist alles sehr praktisch und sehr schön. Und das war in vielen Gesellschaften auch so. Und das ist sowohl für die Kinder wie für die Großeltern ja ziemlich perfekt, ziemlich ideal, ziemlich wunderbar. Und so sind die Generationen miteinander verbunden und leben miteinander, statt getrennt zu sein.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und Sie machen auch zusammen Musik? Spielen zusammen?
Also meine Eltern spielen keine Musik. Das wäre eher mit meiner Frau, weil sie ja Schauspielerin ist und wir zusammen dieses Ensemble haben. Jetzt mit meinen Kindern, mit Antonin, da musizieren wir auch. Wir spielen ja, weil unser Leben ja voller Spiele ist. Aber vor allem, ich denke, dass wir zusammen leben.
Ja, gut, der Kleine ist 7 Monate alt, Benjamin. Antonin ist 7 Jahre alt. Und in welchem Alter hat er gesagt, Papa, ich will auch Gitarre spielen, weil Sie ja Gitarrist sind?
Hat er bis jetzt noch nie gesagt.
Hat er nicht gesagt?
Die Kinder sagen das selten. Sie gehen auf die Dinge zu, das ist viel leichter. Mhm. Bei uns gibt's viele Gitarren, also hat er mal eine gepackt und er wollte aber eine Geige. Aha. Er wollte Geige spielen, er wollte eine Harfe. Und wenn ein Kind etwas will, konspiriert das ganze Universum. Da kommt eine Theresa aus Wien, die ich hier mit lieb grüße, und organisiert eine wunderbare Geige für ihn, weil er in ihrem Leben was bewirkt hatte, dass diese Verbindung entstanden ist. Das ist unglaublich, wie das Universum konspiriert, wenn das Kind etwas will.
André Stern ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er hat sein aktuelles Buch mitgebracht. Spielen, um zu fühlen, um zu lernen, um zu leben. Und darin beschreibt er, wie gut das ist, wenn Kinder ohne Leistungsstress, ohne Zeitdruck, ohne geweckt zu werden, ohne etwas zu müssen oder ohne an die Zukunft zu denken, sie sich ganz auf ihr Spiel konzentrieren können. Damit kommen wir zu ihrem zweiten Musikwunsch. Patricia Petitbon singt L'ho perduta me meschino aus Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Und er spielt das Concerto Köln unter Daniel Harding. Figaros Hochzeit. Was verbinden Sie mit dieser Musik, Herr Stern?
Antonin hat eines Tages Figaro gehört. Er war ganz jung, davon gibt es eine Aufnahme, das ist ihm so unter die Haut gegangen. Er war, glaube ich, 3. Mhm. Und der hat dann nur noch ständig Figaro gesungen, vor sich so hingesummt. Es war immer im Hintergrund und Figaro hat eine unheimliche Bedeutung für ihn und somit eine für uns gewonnen. Wir haben entdeckt, wie unglaublich dieses Werk ist und darin kommt diese kleine Perle vor. Das sind 2 Minuten und ich glaube, unsere ganze Menschlichkeit unsere ganze Versöhnung, unsere ganze Sehnsucht, das alles ist in diesen 2 Minuten enthalten.
Eine kleine Perle von 2 Minuten, so hat es André Stern beschrieben. Das ist Lo perduta me meschino, gesungen von Patricia Petitbon aus Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine kleine Perle. Ja, von der Wirtschaft, Herr Stern, wird ja immer gefordert, die schulische Bildung den Bedürfnissen des Marktes anzupassen, zum Beispiel den naturwissenschaftlichen, technischen oder ökonomischen Fächern mehr Raum zu geben. Wäre das nach Ihrer These alles überflüssig? Es würden sich auch ja so genug finden, die von sich aus von diesen Fächern begeistert wären, wenn das Angebot und die pädagogische Vermittlung stimmen würde.
Eben, wenn man in seinem Element ist, wenn man gefunden hat, was einen begeistert, da wird man extrem kompetent. Man merkt es gar nicht. Und erstens gibt es eine gewisse Konspiration des Universums. Das ist so wie ein gewisses Wort, das man ein Leben lang nicht gehört hatte. Und plötzlich hat man es kennengelernt, das Wort. Und plötzlich sieht man, stellt man fest, alle um einen herum, die bis jetzt dieses Wort nie verwendet haben, die verwenden dieses Wort eben ständig. Das ist es. Und dann sammelt man alle Informationsfetzen, die an einem vorbeigehen, die werden so wie aufgesogen. Man wird wie magnetisch, wie die Akkretion eines Planeten am Anfang eines Planetenlebens. Und somit wächst die Kompetenz immer weiter. Und man verbindet sich ja auch mit Menschen, die diese Begeisterung teilen. Und darin ist es sehr wichtig, dass man eben nicht dasselbe weiß. Das Problem ist immer, wenn ich von derselben Einheit Wissen lernen muss wie du, dann wissen wir das Gleiche. Höchstens können wir vergleichen, wie viel jeder von uns auswendig gelernt hat. Und wenn du mehr weißt als ich, hasse ich dich. Eigentlich möchte ich, dass du stirbst. So ist es. So entsteht Konkurrenz eigentlich. Aber wenn wir eben nicht dasselbe Wissen, aber dieselbe Begeisterung teilen für ein Thema, da kommen wir zusammen und es entsteht die unglaublichste Bereicherung, die nur stattfinden kann. Nämlich, ich komme mit Neuem, du kommst mit Neuem. Und zusammen sind wir zu Dingen fähig, die wir alleine nicht erreichen würden. Ja? Das ist genau der Zustand der Kindheit. Und dann ist man so kompetent, dass eines Tages jemand genau diese Kompetenz und genau diese Person heute hier braucht. Und dann sind all die Qualifikationen, all die Diplome, all die Zeugnisse und so weiter wurscht. Was dann wichtig ist, ist, dass eben diese Verbindung, diese Beziehung entstanden ist und dass diese Kompetenz so groß ist, dass all diese Fragen sich gar nicht mehr stellen.
Ja, das kann ich schon gut nachvollziehen. Was halten Sie von dem Spruch, Herr Stern, Talent setzt sich durch?
Das Problem ist, mit Talent meint man eben, dass es talentierte und untalentierte Menschen gibt. Das ist so wie mit hochbegabt, nicht wahr? Da müsste man eben sagen,
was ist das?
Wie Gerald Hüther eben, oder wie Gerald Hüther das sagt, jedes Kind ist hochbegabt. Das ist das Problem vom Talent, nicht wahr? Man hört da was Spezielles. Der hat Talent. Dabei sind alle Kinder talentiert, sind voller Talente, aber nicht, vielleicht nicht diejenigen, die wir erwarten. Und das Problem ist, dass wir eben, wenn das Kind sich für etwas interessieren würde und darin genial sein würde, dass wir das komplett übersehen, weil das Kind gerade eben mit Mathe nicht so zurechtkommt, weil es das eben nicht braucht, weil keine Emotion damit verbunden ist und somit kann man Mathe eben nicht lernen. Und statt zu sehen, was das Kind alles kann, sehen wir immer, was das Kind nicht kann. Und dabei sagen wir dem Kind, du musst lernen. Und du musst lernen und du musst werden. Und das ist uns auch beim Musizieren allen uns passiert. Kinder sind Musik und wir wollen alle musizieren und plötzlich müssen wir üben, arbeiten. Und bis zur nächsten Lektion müssen wir das auswendig können und so. Und dann ist es vorbei.
Das heißt,
da muss man schon wieder.
Das heißt dann, Herr Stern, Talent setzt sich dann durch, wenn es bestimmte Bedingungen hat, um sich durchzusetzen. Und diese Bedingungen werden vom Kind ja vielleicht nicht diktiert, aber vom Kind erkannt, wenn es dieses Talent hat.
Genau so und auch, wenn niemand da ist, der die Talente bewertet und sagt, diese Form von Talent ist wichtiger als jene, weil dadurch wird das Kind eben auch bewertet.
Ja, und es wird besonders bewertet, natürlich in der Schule, allein schon durch die Noten. Das ist ja nun die brutalste Form der Bewertung. Das heißt zwar offiziell, da werden nur Leistungen bewertet und nicht das Kind. Letztlich fühlt sich aber ein Kind dadurch bewertet. Oder sehen Sie das anders?
Unbedingt, wenn... Ja, unbedingt. Sobald man jemandem sagt, du bist eigentlich eine Null, du bist da schlecht, du bist nicht gut genug, du entsprichst nicht den Erwartungen.
Du brauchst Nachhilfeunterricht.
Genau, und das zerreißt uns jeweils, weil wir auf die Welt gekommen sind mit dem Bewusstsein, dass wir eben Potenzialbomben sind, dass wir alles können, dass wir alles werden, alles lernen können. Und das heißt, es ist so ein Gefühl, ich bin 100%, und da gibt man uns das Gefühl, du bist null.
Ja.
Und das zerreißt uns, weil das so entgegengesetzte Polen sind und wir müssen ein Gleichgewicht wiederherstellen, damit es uns nicht weiter zerreißt. Und man kann ja die Meinung der anderen nicht verändern, das geht nur, indem man an der eigenen Meinung über sich selbst herumbastelt, bis sie eben ausgeglichen ist und entspricht derjenigen der anderen. Und dann denkt man von sich, ich bin eine Banause, ich bin eine Null, ich tauge nicht, Musik ist nichts für mich, ich bin schlecht in Mathe und so weiter. Aber das ist allein der Blick der anderen, das ist allein diese obsolete, alte Haltung dem Kind gegenüber. Und mein ganzer Vorschlag mit diesem Buch, mit all diesen Bemühungen ist es zu sagen, lasst uns mit einer neuen Haltung anfangen. Lasst uns mit dem verletzten Kind in uns versöhnen, denn diese Versöhnung wird die Welt verändern.
Neue Herausforderungen, Herr Stern, ergeben sich ja in diesen Zeiten immer wieder, besonders aber, denke ich, durch die Digitalisierung des Lebens. Das ist wohl die größte. Und es gibt Pädagogen, die sagen, weg von PC, weg von dem Zeug, weg vom Smartphone oder Ähnlichem. Wie lösen Sie das mit Ihren Kindern?
Ich sehe darin kein Problem. Ich weiß, es ist im Moment sehr en vogue, daraus ein Problem zu machen und das als Problem darzustellen. Dabei gehen wir vollkommen an der Zielscheibe unserer Wut vorbei. Wir sehen tatsächlich, dass das Kind, wenn das in die virtuelle Welt eintaucht, kommt es nicht zurück. Und wir sagen, okay, das bedeutet, dass diese virtuelle Welt gefährlich ist, so wie wir feststellen, dass Kinder auf Kinder zugehen und meinen, Kinder gehen gern auf Kinder zu. Das stimmt aber alles nicht. Kinder gehen auf andere zu, die gehen auf diejenigen zu, die spielen, und diejenigen, die spielen, sind Kinder. Und deshalb denken wir, dass Kinder auf Kinder zugehen. Dabei, wenn wir einen Erwachsenen in den Raum spielen, der spielt, gehen die Kinder auf den Erwachsenen zu, weil sie endlich so sein können wie wir und spielen, was sie sonst nie können. Also falsche Schlussfolgerungen haben wir da, und zum Beispiel sagen wir, die virtuelle Welt ist gefährlich. Und dabei übersehen wir, dass das nicht so ist, dass das Kind in der Schule, solange die Schule so ist, wie sie ist, und das ist keine Kritik, solange die Haltung, eben die allgemeine Haltung, deshalb ist es keine Methode, das, worüber ich erzähle, sondern eine Haltung, solange die Haltung so ist, wie sie ist, kann ein Kind unmöglich in der Schule das sein, was jedes Kind sein möchte, nämlich ein Held. Kann man nicht dauerhaft, und man kann es nicht für alle sein, weil wenn man es für die Lehrer ist, ist man es nicht für die Kollegen. Wenn man gut ist in Mathe, ist man wahrscheinlich nicht gut in Turnen, und wenn man diese Woche gut gewesen ist, ist man nächste Woche nicht gut. Unmöglich. Nicht so schlimm. Es gibt eine andere Hälfte des Lebens des Kindes, das wäre das Zuhause. Aber es stellt sich heraus, auch zu Hause ist es unmöglich, ein Held zu sein, weil es die Erwartungen gibt, weil es diese Haltung gibt, weil es diesen Wunsch gibt, dass du wirst, dass du ein anderer wirst, dass du dich veränderst, dass du so wie du bist nicht okay bist, wenn du größer bist. Und wenn du, und das ist diskriminierend und das ist verletzend, und so kann man kein Held sein. Und dann sieht man, da wo das Kind lebt, in der Schule und zu Hause, da kann es kein Held sein. Wo kann es sehr schnell ein Held werden? In der virtuellen Welt. Die virtuelle Welt, der Computer urteilt nicht, der bewertet nicht. Dem ist die Hautfarbe egal, dem sind die Schulleistungen egal. Der Computer öffnet Türen zu einer Welt, in der man spielen kann und endlich ein Held sein kann und gesehen werden kann und bewundert werden kann. Und wo man endlich respektiert wird und so weiter. Und jetzt verstehe ich, warum die Kinder, wenn sie in die virtuelle Welt eintauchen, nicht zurückkommen wollen, weil es darin eben ihnen besser gefällt. Und jetzt sehen wir, dass wir bis jetzt das völlig falsch beleuchtet haben. Es geht nicht darum, die virtuelle Welt als gefährlich zu erklären. Es geht darum zu sehen, eigentlich sind die beiden Welten gefährlich, in die wir unsere Kinder tagtäglich schicken. Die Schule und das Zuhause. Und jetzt ist die Frage, wie gestalten wir gemeinsam diese beiden Welten so, dass sie genauso appetitlich sind wie die virtuelle Welt, und dann haben wir das Problem nicht mehr. Das heißt, es ist eine viel größere Baustelle, als wir denken. Es geht nicht darum, die virtuelle Welt zu verbannen und zu verbieten. Es geht darum, die Welt, die analoge Welt, so zu gestalten, dass sie genauso anziehend ist für das Kind wie die virtuelle, Wenn das Kind in der analogen Welt ein Held sein kann, braucht es die virtuelle Welt nur noch all das, was sie ist, ein wunderbares Werkzeug. Und diese neue Beleuchtung finde ich so wichtig. Die zeigt uns noch einmal, wir haben das bis jetzt völlig falsch beleuchtet. Wenn wir es vom Kind aus betrachten, merken wir, es eröffnet sich eine ganz neue Welt und sie ermöglicht uns, uns zu versöhnen.
Ja, so Herr Stern, das wäre dann genug Stoff für das nächste Buch.
Genau.
Bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Das aktuelle heißt Spielen, um zu fühlen, zu lernen und zu leben. Und auch wer nicht total mit Ihren Thesen übereinstimmt, Herr Stern, der kann bestimmt ein bisschen was davon mitnehmen. Zumindest eines der Kinder nicht aus der Kindheit, sprich aus dem Spiel vertreiben oder wenigstens ein bisschen Kindheit mit ins sogenannte Erwachsenenalter nehmen. Ist das möglich?
Ich glaube, jedes Mal, wo wir auf diese Seite des Spiegels treten, wo wir im Vertrauen sind mit dem Kind, wo wir dem Kind die Möglichkeit geben zu sein und nicht zu werden, das ist eine Versöhnung für uns, für das Kind, für alle. Und ich glaube, jede Minute, die wir auf dieser Seite des Spiegels verbringen, ist ein Segen für die Kindheit. Und ich bin überzeugt, dass es auf Erden keinen Frieden geben wird, solange wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit.
Dann schließen wir jetzt Frieden mit dieser Sendung und mit einer letzten Musik. Und zwar, die stammt heute von Beethoven. Es ist der zweite Satz aus der 7. Sinfonie und es spielen die Wiener Philharmoniker unter Herbert von Karajan. Sie haben sich ausdrücklich oder möglichst Herbert von Karajan als Dirigenten gewünscht. Warum?
Weil das wiederum mit Antonin verbunden ist. Der fühlt sich mit Karajan ganz besonders verbunden und das ist wieder ein Stück, das mir enorm viel bedeutet. Das ist, glaube ich, das größte Kunstwerk in meinen Augen, in meinem Herzen, das größte Kunstwerk, was je auf Erden geschaffen worden ist. Und wenn Karajan das spielt, dann ist es genau wie Patricia Petitbaum mit Figaro vorher, dann ist das fast die Perfektheit auf Erden.
Der Autor, Musiker und Vortragsredner André Stern war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stern.
Danke Ihnen.